SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Nun sind die Zahlen auch offiziell. Laut BKA gab es letztes Jahr deutlich mehr Straftaten. Auch Gewaltdelikte wurden mehr gezählt. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem ein Interview über die Social-Media-Strategie des Kanzlers. Seit gestern ist er beim jungen Netzwerk TikTok und sagt, ich tanze nicht. Versprochen. Und offenbar ist ein Investor gefunden für Galeria Karstadt Kaufhof. Mehr Diebstähle, mehr Gewaltdelikte. Die Zahl der Straftaten ist letztes Jahr in Deutschland gestiegen. Darüber ist schon in den vergangenen Tagen berichtet und diskutiert worden, weil die neue Kriminalitätsstatistik schon vor der Veröffentlichung den Weg in die Redaktionen gefunden hatte. Heute nun hat Innenministerin Faeser mit dem BKA-Chef Münch die Zahlen offiziell vorgestellt und eingeordnet. Und unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karlmeurer hat zugehört. Herr Meurer, die Gesamtzahl der Straftaten ist so hoch wie zuletzt 2016. Wie erklären sich die beiden das?
Ja, da gibt es im Prinzip drei zentrale Faktoren, die verantwortlich sind für den Anstieg, die da heute genannt wurden. Das eine nennt sich etwas abstrakt die wirtschaftliche Belastungssituation. Erstmals seit 2022/23 von der Bevölkerung als wirkliches Problem wahrgenommen. Wir kennen das alles, die Inflation, es wurde teurer, es waren mehr Menschen arm. Das andere ist Migration. Die Bevölkerung durch Nichtdeutsche ist deutlich angestiegen. Das ist auch ein Grund sozusagen, dass natürlich mehr Ausländer, mehr Menschen ohne deutschen Pass auch kriminell werden. Und dann gibt es wieder ein erhöhtes Mobilitätsverfahren nach dem Ausklingen der Pandemiebeschränkung. Das sorgt einfach dafür, dass mehr Menschen sich bewegen, mehr Chancen auch tatsächlich für Überfälle zum Beispiel bestehen und natürlich auch Menschen nicht mehr so oft zu Hause sind und deshalb auch in Wohnungen eingebrochen werden kann.
Über einen der beiden Punkte ist in den letzten Tagen schon viel diskutiert worden. Sie haben ihn gerade genannt. Das war der zweite Punkt, der mit der Migration. Es ist besonders auffällig, dass die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen stark gestiegen ist. Woran liegt das?
Ja, es sind einfach auch etliche Gründe, die da genannt wurden, wo man keinen Einzelnen rausgreifen kann. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Delikten, die zum Beispiel nur Menschen ohne deutschen Pass begehen können. Illegaler Grenzübertritt oder illegaler Aufenthalt zum Beispiel. Wenn da mehr kommen, auch durch die Grenzkontrollen mehr sozusagen entdeckt werden, dann steigt da die Statistik. Dann ist es aber auch zum Beispiel der Punkt, die Ministerin sprach von extrem belastenden Situationen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass da auch die Integration nicht richtig funktioniert. Also sie sagt, da muss wirklich das Ganze offen angesprochen werden. Die Ministerin hat sich dahingehend geäußert.
Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung und keinerlei Entschuldigung für die Gewalt. Und auch hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen.
Also, da hat die Ministerin eine Ursache gleich angesprochen, aber auch ihr Konzept. Sie sagt also, schnelle Bestrafung von auch eben Ausländern und natürlich, und das hat sie auch explizit hervorgehoben, auch Integrationsmaßnahmen, die eben auch erfolgreich durchgeführt werden, dass Menschen Sprachkenntnis erwerben, dass Menschen Schulabschlüsse nachholen können und dann auch wissen sozusagen, wie ist der Rechtsrahmen in Deutschland, dass sie sich danach halten können.
Lassen Sie uns noch über eine weitere Zahl ein bisschen genauer sprechen. Zahl und Anteil von jungen Tatverdächtigen ist auch gestiegen. Bei den unter 18-Jährigen gab es einen Zuwachs von 43%. Womit fallen die denn besonders auf?
Na, das sind auf Diebstähle zum Beispiel, auch Mobbingfälle, das sind auch Angriffe und auch das setzt die Ministerin zu einem großen Teil auch mit den Folgen der Corona-Pandemie, mit den Einschränkungen zusammen und sie hat da eine ganz klare Forderung aufgemacht.
Gerade für Jüngere bedeutet die Einschränkung enorme Belastung, keine Schule, kein Sport, kein Alltag mit Freunden. Auch deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt aus der Pandemie weitere Lehren zu ziehen.
Also, sie will da eine Aufarbeitung, dass man dann eben auch sieht, sozusagen, was waren die Ursachen, wie kann man darauf reagieren?
Dazu passt, glaube ich, ganz gut eine Nachricht, die ich jetzt ganz gut fand, nämlich die Zahlen für Betrug und Cyberkriminalität sind wieder runtergegangen. Das hat was mit dem Abflauen der Pandemie zu tun, oder?
Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach ein Punkt, den man da auch angesprochen hat. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt auch da zum Beispiel auch viele Fälle von Cybermobbing. Das würde steigen. Aber bei diesen Zahlen aus dieser Statistik für Betrug und Cyberkriminalität, da gibt es ja so einen kleinen Punkt, den man nicht unterschätzen darf, nämlich, dass in dieser Statistik die Fälle, die von Deutschland aus begangen sind, erfasst sind und nicht die aus dem Ausland. Und da hat ganz klar der Präsident des BKAs, Holger Münch, klar gemacht, die Fälle, die Betrugsfälle aus dem, ja, im Cyberraum, die aus dem Ausland aus verübt werden, die sind stark im Zunehmen.
Dietrich Karlmeurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Informationen zur neuen Kriminalitätsstatistik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Bundesverfassungsgericht hat heute die Rechte leiblicher Väter in Trennungsfamilien gestärkt. Der Gesetzgeber dürfe auch mehr als zwei rechtliche Eltern vorsehen. So steht es in dem neuen Urteil. Klaus Hempel erklärt es uns.
Das Urteil stärkt die Rechte von Trennungsvätern, wenn die Mutter einen neuen Lebenspartner hat und dieser der rechtliche Vater des Kindes geworden ist. Mit der rechtlichen Vaterschaft sind wichtige Rechte mit Blick auf Kinder verbunden. So darf nur ein rechtlicher Vater das Sorgerecht für ein Kind ausüben. Nach dem Urteil muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass der leibliche Vater eines Kindes die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes einfacher anfechten kann. Nach derzeitiger Rechtslage ist dies nicht möglich, wenn zwischen dem Kind und dem neuen Lebenspartner der Mutter eine sozial-familiäre, also enge Beziehung entstanden ist. Diese Regelung sei verfassungswidrig, weil sie gegen das Elterngrundrecht von leiblichen Vätern verstoße, so der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart.
Das geltende Familienrecht trägt dem Elterngrundrecht leiblicher Väter nicht hinreichend Rechnung. Denn es schließt leibliche Väter sogar dann durchgängig von der rechtlichen Vaterschaft aus, wenn sie selbst eine sozialfamiliäre Beziehung zum Kind haben und sich beständig um die rechtliche Vaterschaft bemühen.
Geklagt hatte ein Trennungsvater aus Sachsen-Anhalt, der nach eigenen Angaben eine enge Beziehung zu seinem kleinen Sohn aufgebaut hatte. Kurz nach der Geburt hatte sich die Mutter von ihm getrennt. Sie hatte einen neuen Lebenspartner gefunden und der wurde dann der rechtliche Vater des Kindes. Der Trennungsvater wollte dies vor Gericht anfechten, hatte aber keinen Erfolg, weil nach Auffassung des zuständigen Familiengerichts zwischen dem neuen Lebenspartner der Mutter und dem Kind eine enge Bindung entstanden war. Dass nach geltendem Recht eine enge Bindung vom Kläger und seinem Kind keine Rolle gespielt habe, das sei verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. Dies verstoße gegen das Elterngrundrecht des Klägers.
Eltern im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz müssen grundsätzlich die Möglichkeit haben, Elternverantwortung für ihre Kinder zu erhalten und auszuüben.
Auf dieses Grundrecht könne sich auch jeder leibliche Vater eines Kindes berufen, so das Verfassungsgericht. Nach dem Urteil hat der Gesetzgeber bis Mitte nächsten Jahres Zeit, eine neue gesetzliche Regelung zu verabschieden. Die Ampelregierung plant bereits seit längerem eine Reform des Kindschaftsrechts. Dabei soll es für leibliche Väter künftig einfacher werden, die Vaterschaft eines anderen Mannes anzufechten. Nach dem Urteil könnte der Gesetzgeber es sogar zulassen, dass sowohl der leibliche Vater als auch ein neuer Lebenspartner der Mutter die rechtliche Vaterschaft übernehmen. Damit ändert das Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtsprechung, wonach es immer nur maximal zwei Elternteile geben darf. Die Bundesregierung plante allerdings keine Änderung. Es soll auch künftig bei maximal zwei Elternteilen bleiben.
Ein Temperaturrekord jagt den nächsten. Nun sind es schon 10 Monate in Folge, die wärmer waren als je zuvor, also seitdem es die Wetteraufzeichnungen offiziell festhalten. Laut EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus wurde auch im März ein neuer Wärmerekord erreicht. Paul Vorreiter berichtet.
So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 14,1 Grad. Das sind rund 0,7 Grad mehr als der Märzdurchschnitt von knapp 3 Jahrzehnten davor. In Europa waren die Temperaturen, vor allem in Mittel- und Osteuropa, über dem Durchschnitt. Weltweit wurden besonders hohe Werte im Nordosten der USA und Kanada, Grönland im Osten Russlands und Zentralamerika gemessen. Auch die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erreichte laut Copernicus mit gut 21 Grad den bisher höchsten Wert für jeden beliebigen Monat im Datensatz. Die Vizedirektorin des Copernicus-Klimadienstes Samantha Burgess appellierte, die Treibhausgasemissionen müssten rasch gesenkt werden, um eine weitere Erwärmung zu stoppen. Der Copernicus-Klimadienst stützt sich bei seinen Berichten auf Computeranalysen und Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.
Es gibt Bewegung bei der Blockade der Ukraine-Hilfen aus den USA. Gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Stefan Eising.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat erstmals einen Staat wegen unzureichenden Klimaschutzes verurteilt. Das Gericht in Straßburg gab einer Klage von Schweizer Seniorinnen statt. Sie hatten ihrer Regierung vorgeworfen, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Dagegen wies das Europäische Menschenrechtsgericht die Klimaklage von portugiesischen Jugendlichen gegen Deutschland und mehr als 30 weitere europäische Staaten ab, mit der Begründung, die Klage sei unzulässig. Abgewiesen wurde auch das Begehren des früheren Bürgermeisters eines französischen Küstenortes. Bei allen Entscheidungen des Gerichts ging es um die Frage, inwiefern Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Gewerkschaften lehnen den Vorstoß der FDP ab, Überstunden steuerlich zu begünstigen. Die DGB-Vorsitzende Fahimi sagte den Funke-Medien, wer den Fachkräftemangel wirksam bekämpfen wolle, sollte dafür sorgen, dass mehr Eltern in Vollzeit arbeiten können. Kritik kommt auch von Verdi-Chef Wernicke. Er sagte, anstatt Überstunden und Zuschläge steuerfrei zu stellen, wäre es sinnvoller, wenn die Arbeitgeber von vornherein so viel zahlten, dass Überstunden für die Beschäftigten attraktiv seien und der Staat weiterhin Einnahmen erziele. Im Saarland wird die Bevölkerung in den kommenden Jahren so stark zurückgehen wie in keinem anderen westlichen Bundesland. Das sagt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung voraus. Demnach werden im Saarland im Jahr 2040 voraussichtlich nur noch rund 932.000 Menschen leben. Aktuell sind es rund 990.000. Die Experten beobachten außerdem ein starkes Stadt-Land-Gefälle. So fällt der Rückgang der Bevölkerung im Regionalverband Saarbrücken deutlich geringer aus als etwa im Landkreis Saarlouis.
Auch heute Nacht hat Russland wieder die ukrainische Bevölkerung mit Raketen terrorisiert. Etwa 20 Mal mussten Menschen in die Luftschutzräume eilen, unter anderem in Odessa und Lviv. Aber immerhin, die ukrainische Luftabwehr scheint noch recht schlagkräftig zu sein. Noch. Denn das Militär und auch Präsident Selenskyj beklagen schon länger, dass der Nachschub immer knapper wird. Eine wichtige Ursache, ein großes Ukraine-Hilfspaket der USA, wird nach wie vor im Kongress blockiert. Aber es gibt Hoffnung, dass sich dort etwas bewegen könnte. Ralf Borchert.
Appelle, jetzt endlich neue Ukraine-Hilfen auf den Weg zu bringen, gibt es zuhauf, auch aus dem US-Kongress. Der Abgeordnete Tom Suozzi ist gerade von einem Ukraine-Besuch zurückgekehrt. Es ist absolut dringend, betont er im Radiosender NPR und nennt die Lage in der Ukraine verzweifelt.
It's absolutely urgent. It's a desperate situation.
Suozzi ist Demokrat. Das Problem im Abgeordnetenhaus sind aber die Republikaner. Immerhin hat ihr Vorsitzender Mike Johnson während der Osterpause versprochen, nun doch bald zum Thema Ukraine abstimmen zu lassen, in Form eines neuen Gesetzespakets. Kernpunkt: Die Ukraine soll nur Kredite erhalten, die Milliarden also an die USA zurückzahlen. Sogar Präsident Trump hat dieses Kreditkonzept schon erwähnt, so Johnson im Fernsehsender Fox News. Er griff auch Überlegungen auf, eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen für den Kampf der Ukraine gegen Russland heranzuziehen. Das wäre reine Poesie, schwärmte er. Und Johnson nannte ein drittes Element, mit dem er die Gegner der Ukraine-Hilfe locken will. Gleichzeitig müssten mehr Flüssiggasexporte der USA genehmigt werden. Das, so Johnsons Kalkül, wäre ein republikanischer Sieg über Präsident Joe Biden, der hier aus Umweltschutzgründen bremst. Nebenbei würden solche Exporte Johnsons Heimatstaat Louisiana begünstigen. Doch der Protest aus den eigenen Reihen kam sofort, voran von der schrillsten Stimme der Rechtsaußenrepublikaner Marjorie Taylor Greene. Sie schimpfte im Podcast des früheren Trump-Beraters Steve Bannon: Wenn Mike Johnson tatsächlich glaubt, dass seine republikanische Fraktion 60 Milliarden Dollar für die Ukraine genehmigt, ist er ein verdammter Idiot. Green drohte erneut, Johnson per Abstimmung zu stürzen. Ein Vorgehen, das schon Amtsvorgänger Kevin McCarthy zu Fall gebracht hat. Es gibt allerdings zahlreiche Republikaner, denen die Rechtsaußenrebellen gehörig auf die Nerven gehen und die von der Notwendigkeit neuer Ukraine-Hilfen überzeugt sind. Mike Turner etwa, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, sagte bei CNN, viele am rechten Rand seiner Partei würden russischer Propaganda aufsitzen. In dem Ausmaß, in dem diese Propaganda greift, wird es schwieriger, das Ganze als das zu sehen, was es ist, ein Kampf Demokratie gegen Autoritarismus. Wir müssen für die Demokratie einstehen. Ein autoritäres Regime wie das Putins wird nie von selbst Halt machen, wenn es eine Aggression begonnen hat. Die Ukraine braucht unsere unsere Unterstützung jetzt. Stellt Mike Johnson wirklich ein neues Hilfspaket zur Abstimmung schon diese Woche oder, was wahrscheinlicher ist, erst im Mai, Juni oder Juli? Wenn der Rechtsaußenflügel der Republikaner Johnson dann zu stürzen versucht, helfen die Demokraten, ihn im Amt zu halten? Alles offene Fragen. Der starke Mann der Republikaner im Hintergrund, Donald Trump, schweigt zu einem neuen Ukraine-Hilfspaket nach Johnsons Geschmack. Trumps Haltung dürfte am Ende den Ausschlag geben. Obwohl er noch nicht einmal offiziell Präsidentschaftskandidat ist, beeinflusst Trump schon jetzt erheblich die US-Politik und damit auch das Schicksal der Ukraine.
Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof soll Medienberichten zufolge an ein Konsortium um die Investoren Richard Baker und Bernd Beetz gehen. Damit wären endgültig Käufer gefunden. Bis Mittwoch könnte die Entscheidung fallen, heißt es weiter. Jörg Marksteiner berichtet.
Es wäre das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon einmal war US-Milliardär Richard Baker in Deutschland, um eine Kaufhauskette zu übernehmen.
I'm very happy to be here in the heart of Europe.
2015 war das, als seine Firma über 100 Kaufhof-Filialen von der Metro übernahm. Viele Häuser, um die es jetzt geht, dürfte er also ziemlich gut kennen. Überhaupt kennt er das Warenhausgeschäft, denn seiner kanadischen Firma HBC gehören einige hundert Warenhäuser in Nordamerika. Entsprechend enthusiastisch war er auch vor 9 Jahren bei seinem ersten Anlauf im deutschen Markt.
We have no plans to close any stores into the future.
Schließungspläne gäbe es nicht, er setze auf Wachstum, sagte er damals.
Going forward are based on volume.
Es kam anders. Der Kaufhof, wie Baker ihn meist nannte, rutschte in die roten Zahlen. Nach 3 Jahren verkaufte er die Kette dann weiter an René Benkos Karstadt-Gruppe. Der fusionierte die letzten beiden Warenhausketten. Was folgte, waren 3 Insolvenzen, rund 80 Häuser wurden geschlossen. Heute sind noch 92 Galeria-Filialen übrig. Aber auch wenn sich jetzt ein neuer Investor findet, nicht automatisch sind alle Standorte sicher, fürchten Fachleute wie Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht von der WHU Wirtschaftshochschule.
Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben.
An einer Filiale hängen im Schnitt rund 100 Arbeitsplätze. Als Ziel hatte der Insolvenzverwalter ausgegeben, dass ein neuer Eigentümer mindestens 60 der 92 Häuser übernehmen muss. Und das bedeutet, trotz des Verkaufs könnten viele der aktuell 12.800 Galeria-Beschäftigten ihren Job verlieren. Für die Firmenzentrale in Essen ist das schon angekündigt. Doch es geht nicht nur ums Sparen und Sanieren. Ein neuer Besitzer müsse auch Geld in die Hand nehmen, investieren und modernisieren, fordern Betriebsrätinnen wie Andrea Griesei.
Für mich stellt sich die Frage, sind die Strukturen mit Bedienung und Beratung in seinem Fokus? Will er Fachpersonal auf der Fläche haben? Muss er es entsprechend dann auch motivieren und wertschätzen? Das ist meine Hoffnung, dass man unsere Leistung anerkennt, die wir jeden Tag hier liefern.
Noch ist nichts offiziell. Die Kaufverträge müssen noch unterschrieben werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Mittwoch aber könnte dann der neue Eigentümer vorgestellt werden und sagen, was genau er vorhat mit Deutschlands letzter Kaufhauskette. Genau zuhören wird dann auch Betriebsrätin Andrea Griesei, und zwar mit realistischem Blick, wie sie sagt.
Wir haben schon so viele neue Investoren gehabt und wir haben verschiedene Strategien probiert. Und wenn ich meinen Job richtig mache, dann darf ich nicht resignieren, dann muss ich immer das Bestmögliche aus der Situation gestalten. Und auch da, die Hoffnung stirbt als Letztes.
Auch was aus der letzten verbliebenen Galeria-Filiale im Saarland wird, in der Bahnhofstraße in Saarbrücken, ist noch nicht bekannt. Die AfD hat das soziale Netzwerk TikTok schon länger für sich entdeckt. Sie ist dort in Zahlen auch sehr erfolgreich. Nun erkennen langsam aber sicher auch andere Parteien und Politiker das Potenzial der Plattform. Immerhin nutzt mittlerweile mehr als die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland TikTok. Also zum Beispiel auch viele junge Leute, die diesen Juni Erstwählerinnen bei der Europawahl sind. Seit gestern ist nun auch der Kanzler dort. Das erste Video gibt einen kleinen Einblick in seinen rechten nüchternes Büro. Zu lustiger Musik schwenkt das Handy von der berühmten Aktentasche vom Kanzler zu ihm hin und der guckt stoisch in die Kamera. Immerhin gibt es dafür, Stand heute Vormittag, fast 80.000 Likes und der Account hat schon nach einem Tag 34.000 Follower. Aber auch jede Menge hämische Kommentare kann man lesen, wie Olaf, blinzel zweimal, wenn du dazu gezwungen wurdest. Über den Kanzler und seine Social-Media-Strategie habe ich vor der Sendung mit dem Politikberater Martin Fuchs gesprochen. Herr Fuchs, der Kanzler und seine Aktentasche sind jetzt also bei TikTok. Eine gute Idee?
Also prinzipiell ist es natürlich erstmal eine gute Idee, dass wichtige PolitikerInnen dieses Landes erkannt haben, welche Relevanz TikTok für die politische Kommunikation und für die politische Willensbildung nicht nur unbedingt von jungen Menschen hat. Von den ersten beiden Videos, die in der Tat sehr erfolgreich sind, kann man jetzt noch keine wirkliche Strategie ablesen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie es hinbekommen. Aber ich sehe in Ansätzen, dass versucht wurde zu verstehen, wie dieser digitale Raum TikTok funktioniert. Da werden Memes zum Beispiel eingeblendet, jetzt auch im zweiten Video. Da wird Querformat gemacht, was so gerade aktuell sehr, sehr in ist, auf der Plattform nicht nur das Hochkantformat zu benutzen. Wird auch von TikTok wohl auch geboostert. Das heißt, da sehe ich schon, dass da mit ein bisschen Konzept dabei ist, wie das dann nachhaltig und lang funktionieren soll, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, weil ich den Arbeitstag eines Kanzlers natürlich ein wenig kenne. Und da exklusive Videos zu produzieren in so einem taffen 18-19-Stunden-Tag, bin ich gespannt, wie er es hinbekommt.
Nun sind ja der Kanzler und insgesamt die Parteien außer der AfD reichlich spät dran mit ihrer Präsenz bei TikTok. Ist es trotzdem noch rechtzeitig, um, ich nenne es mal, Boden gut zu machen für die Demokratie?
Ich glaube, das ist fatal, wenn man jetzt versucht, quasi der AfD das Wasser abzugraben, indem man jetzt ein paar TikToks macht und denkt, jetzt sind die Wahlen gerettet in diesem Jahr. Das wird nicht funktionieren. Ich finde es gut, dass man jetzt nach 4 Jahren Diskussion und vielen moralischen Bedenken und Datenschutzbedenken, die man immer vorgeschoben hat, jetzt sich entschieden hat, das zu tun. Aber das wird ein langer Weg werden, weil natürlich der Raum besetzt ist, der von der AfD und den Unterstützergruppen der Partei. Und da jetzt quasi wieder den Raum zurückzugewinnen, wird eine brutal harte Arbeit werden. Aber es bräuchte halt noch mehr als nur den Kanzler und Karl Lauterbach. Und dann bräuchte es meines Erachtens ein demokratisches Netzwerk von Menschen, die aus den demokratischen Parteien kommen, die gemeinsam versuchen, dann Themen hochzuziehen, Diskurse hochzuziehen, vielleicht auch Dialog zu führen mit Menschen auf TikTok.
Wie wichtig ist denn TikTok als Netzwerk, gerade in Wahlkampfzeiten?
Ich glaube, wir werden dieses Jahr den allerersten wirklichen TikTok-Wahlkampf in Deutschland erleben. Also 22 Millionen NutzerInnen in Deutschland. Und wir kennen aus aktuellen Statistiken, dass über 70% der jungen Menschen mindestens einmal wöchentlich Politik dort wahrnehmen. Das heißt also, dort findet politische Meinungsbildung sehr aktiv statt. Und wir wissen auch, wie viel natürlich Desinformation da rumschwirrt. Ich würde den Einfluss jetzt aber nicht zu groß hängen, dass es jetzt wahlentscheidend ist am Ende. Aber es hat natürlich schon Einfluss auf die Stimmung im Lande und auch die Stimmung, wie wir über Politik und politische Themen diskutieren.
Stichwort Desinformation. Die AfD und andere Populisten punkten mit TikTok ja genau damit, mit Desinformation. Das scheint sich einfach gut zu klicken. Das wollen ja der Kanzler und die anderen Parteien sicherlich nicht machen. Wie gut kann denn seriöse Politikinformation in einem Netzwerk wie TikTok funktionieren?
Das kann extrem wirklich gut funktionieren. Also es gibt ja ein paar auch schon PolitikerInnen, die das für mich Best Practice umsetzen. Also Heidi Reicheneck von den Linken wird ja oft erwähnt, oder auch Hanna Neumann im Europaparlament für die Grünen. Die machen sehr, sehr gute, sachlich orientierte, dann dort Videos und gut aufbereitet, dramaturgisch gut gemacht, emotional gemacht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man kann dort sowohl sehr sachlich unterwegs sein, also mit faktenbasierten Informationen. Man muss sie halt dann dramaturgisch anders aufbereiten wie auf anderen Plattformen. Und bei der AfD sind es nicht unbedingt die Desinformation, die da geklickt wird, sondern das ist der brutale Fokus auf den Endnutzer, Nutzerinnen. Es ist die direkte Ansprache. Es ist das populistische Gebaren, was dort natürlich dann in den Videos sich widerspiegelt. Das sollte man nicht nachmachen, auf keine Fälle, das ist gefährlich. Aber man kann natürlich daraus lernen, wie man Inhalte emotional aufbereitet. Und dadurch kann man dann durchaus auch prodemokratisch dann agieren.
Sie haben Datenschutzbedenken gerade schon angesprochen. Es gab ja bislang bei vielen Politikerinnen und auch bei Institutionen eine Art Hemmung, auf TikTok aktiv zu sein, weil chinesisches Netzwerk, problematische Algorithmen, ungutes Umfeld. Das stimmt doch nach wie vor, oder?
Das stimmt nach wie vor. Da hat aber in der Tat ein Umdenken jetzt stattgefunden. Es gibt natürlich Wege auch, wie man diese Bedenken etwas umgehen kann in der praktischen Arbeit. Also aus dem Bundespresseamt wissen wir jetzt auch und von vielen anderen, dass einfach ein neues Handy aufgesetzt wird, was dann eben nicht mit dem Kanzler verbunden ist und damit natürlich so ein bisschen das umgangen wird, dass vielleicht Daten, die relevant und wichtig sind, abfließen können nach China. Zum anderen tut TikTok schon sehr viel auch, um diese Bedenken auszuräumen. Das wird gerne im Diskurs vergessen. Es wird gerade in Norwegen ein riesen Datencenter gebaut, wo bald alle europäischen Daten liegen sollen von TikTok. Es gibt in Dublin ein Center, dass diese Daten gar nicht mehr quasi in den USA oder vielleicht in Shanghai gehostet werden und so weiter. Von daher passierte einiges, aber die Bedenken sind in der Tat noch nicht komplett ausgeräumt aktuell.
Der Politikberater Martin Fuchs über TikTok. Dort ist zunehmend die Politik präsent, seit gestern an unter anderem Kanzler Scholz. Millionen Menschen sind gestern in Nordamerika Zeugen einer totalen Sonnenfinsternis geworden. Mitten am Tag hat sich der Mond zwischen Erde und Sonne geschoben. Dadurch wurde ein etwa 185 Kilometer breiter Streifen von Mexiko über die USA bis nach Kanada in Dämmerlicht getaucht. In anderen Gebieten war zumindest noch eine teilweise Sonnenfinsternis zu beobachten, wenn denn das Wetter mitspielte. Antje Passenheim hat in New York faszinierte Menschen getroffen.
Nach oben schauen, glücklich sein, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt. Einfach eine wunderbare Show.
Oh, it's wonderful, wonderful, great experience. This is awesome.
Und dafür brauchen Sie noch nicht einmal auf irgendeine der vielen Eclipse-Partys zu gehen, die zeitgleich auf Rooftops und in Parks toben. Mitten in Midtown Manhattan sind Sie aus Ihren Büros einfach auf die Third Avenue geströmt.
It's pretty awesome.
Und recken Ihre Brillen der schwindenden Sonne entgegen. Sie wird zu einem Halbmond und verschwindet glühend zwischen den Hochhäusern. Luca, Stella und Antonia aus München und Augsburg finden es einfach nur großartig.
Ja, spannend.
Teil schon vom großen Ganzen, würde ich sagen. Das ist cool.
Ihre Nachbarin fühlt sich dagegen ganz in anderen Sphären.
I feel like I'm getting spiritualized.
Und gerade als die größte Finsternis erreicht ist, kommt wie im Drehbuch ein Antikriegsprotestzug mit wehenden Palästinenserflaggen vorbei. Während ihr euch das anseht, fallen Bomben, rufen die Demonstranten, während die Polizei den Verkehr an ihnen vorbeiwinkt. Für einen Moment scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, in diesem quirligen Büro- und Geschäftsviertel, und dann geht der Alltag weiter.
Wir in Deutschland können übrigens die nächste totale Sonnenfinsternis im Jahr 2081 sehen. Zum Wetter. Der Regen zieht langsam ab, aber es bleibt dicht bewölkt heute und kurze Schauer sind vereinzelt noch möglich. Die Höchsttemperaturen heute 9 Grad im Hochwald und 13 Grad an Saar und Mosel. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken und dabei ist es meist trocken bei bis 16 Grad. Und Achtung, in der Nacht auf Donnerstag kann es hier und da leichten Nachtfrost geben. Und der Donnerstag wird teils sonnig, teils wolkig und trocken bei bis 19 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Kommentare der internationalen Medien schauen auf den Konflikt im Gazastreifen und die immer größer werdende Kritik an Israel. The Irish Times aus Irland schreibt: Die systematische Zerstörung des Gazastreifens und die Aushungerung seiner Bevölkerung hat ein Ziel: das Leben so unerträglich zu machen, dass die Palästinenser gehen müssen. Und das Westjordanland wird das nächste sein. Aber selbst wenn diese Massenvertreibung möglich wäre, könnte das Israel, das sie durchführt, nicht mehr Teil des Westens sein. Das liegt nicht nur daran, dass es jeden Anschein einer liberalen Demokratie hätte aufgeben müssen, sondern auch, weil es den Westen mit in den Abgrund gerissen hätte. Es kann keine sinnvolle Vorstellung von einer demokratischen Welt geben, die sich von einer Welt brutaler Autokratien unterscheidet, wenn diese Demokratien an der Auslöschung eines ganzen Volkes mitwirken. Der britische Telegraph meint dagegen: Vielleicht wäre die Welt offener für eine solche Perspektive, wenn der Westen das Recht Israels, sich zu verteidigen, deutlicher herausstellen würde. Stattdessen hat er sich für moralische Feigheit entschieden. Indem er plötzlich damit droht, die Waffenunterstützung zurückzuziehen, gibt er dem Mythos nach, dass es für Israel irgendwie möglich ist, gegen die Hamas vorzugehen, ohne schwere palästinensische Opfer zu verursachen. Und indem er Israel dazu drängt, einen Waffenstillstand auszuhandeln, bevor die Hamas neutralisiert ist, legitimiert der Westen die Ansicht, dass Israel ein Tyrann ist, der in Gaza monströs unverhältnismäßige Gewalt anwendet. Anstatt sich wie der Führer der freien Welt zu verhalten, verhält sich der Westen wie eine belagerte Zivilisation. Und das Wall Street Journal aus den USA schreibt: Wenn Israel daran gehindert wird, die Hamas zu besiegen, sollten wir uns keine Illusion darüber machen, was dies für die Zukunft der Demokratie bedeuten wird. Wenn die Regierung Biden unter dem Druck der internen demokratischen Politik und der weltweiten öffentlichen Meinung einen Waffenstillstand erzwingt, ohne Sieg über einen Feind, der Israel vernichten will, werden wir alle früher oder später den Preis dafür zahlen. Wir würden Israel zwingen, sich der moralischen Empörung über die Gewalt, die unweigerlich mit der Führung eines Krieges einhergeht, zu beugen und uns damit selbst eine unausweichliche Beschränkung unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit auferlegen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.